Gott, schaue ich voll rot aus in der Kamera? Irgendwie schon, oder?
Nö, ich bin auch ein
Okay,
bisschen
dann.
rot, insofern. Hallo Leute, willkommen zum 5. Maniacs Podcast. Ich freue mich sehr, mit euch heute zu reden. Und wir haben heute tatsächlich einen wundervollen Gast bei uns. Sie heißt Laura, sie ist Krankenschwesterin bei der Chirurgie. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Deswegen Dankeschön.
Hi, ich danke dir, dass ich heute da sein darf.
Und ihr Instagram ist lauri.oleke, wenn ihr sie auschecken wollt. Und unser heutiges Thema ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Wir reden über Depressionen, über ihre eigenen Erfahrungen, wie sie damit umgegangen ist und wie sich es auch entwickelt hat. Der Ablauf wird folgendermaßen sein. Zuerst gehen wir darauf ein, was sind Depressionen? Was war der Auslöser bei ihrer Situation? Dann gehen wir auf die erste Verhaltenstherapiestunde ein und ihre Erfahrungen. Dann auch auf ihre Gedanken, die sie vorher hatte. Und wie man auch eine psychosomatische Reha beantragen kann. Am Ende gehen wir auch noch auf eure Fragen ein, die ihr uns geschickt haben. Und es waren sehr, sehr spannende Fragen, die ihr uns geschickt habt. Deswegen erstmal Dankeschön dafür. Und ich möchte einmal noch hier erwähnen, dass wir nicht fachlich in diesem Themengebiet ausgebildet sind. Wir reden hier über eigene Erfahrungen. Und kommen wir nun zu der allerersten Fragestellung. Was sind Depressionen? Depressionen sind eine psychische Krankheit. Und allgemein versteht man darunter, dass es ein Zustand ist, wo man durchgehend sich niedergeschlagen fühlt.
Dann laut dem ICD-10, der eben für die ganzen Diagnosen verantwortlich ist, wo die Ärzte auch nachschauen können, muss man eben auch manche Symptome dafür erfüllen können. Und um die Depression eben erfüllen zu können, gehören eben mindestens 2 von 3 Hauptsymptomen dazu. Dazu gehört die gedrückte Stimmung, Interessen- oder Freudlosigkeit und Antriebslosigkeit. Also mindestens 2 von diesen 3 Symptomen braucht man für eine Depression. Und dazu noch mindestens 2 von Nebensymptomen. Und darunter gehören dann die ganzen Untersymptome wie Konzentrationsstörungen, Grübeln, vermindertes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit oder Schuldgefühle.
Und tatsächlich habe ich auch noch eine Studie dazu gefunden, wo es darum geht, wie weit Depressionen sozusagen in Deutschland verbreitet sind. Und es war die Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Und die haben die Studie 2008 bis 2011 erhoben. Die Menschen, die sie sozusagen befragt haben, waren zwischen 18 und 79 Jahren alt. Bei der Studie kam raus, dass tatsächlich 8,2% der Befragten angaben, dass sie sozusagen ärztlich anerkannt bekommen haben, dass sie eine Depression haben. Und tatsächlich kam heraus, dass doppelt so häufig Frauen von Depressionen betroffen sind als Männer. Also das heißt, dass ca. 11 von 100 Frauen Depressionen haben und bei Männern ist es tatsächlich nur in Anführungszeichen 5 von 100. Laura, kommen wir nun zu deiner Situation. Möchtest du einmal deine Gesamtsituation erklären, wie und was auch der Auslöser dazu war?
Also angefangen hat es bei mir eigentlich so mit Unruhe, dass ich nicht mehr so wirklich gut alleine sein konnte und immer unterwegs war, was mit Freunden gemacht habe oder zu meinem Freund gefahren bin. Und später dann kam dann eher so, dass ich nicht mehr groß raus bin. Also ich hatte so wahnsinnige Antriebsschwierigkeiten, ich bin von der Couch nicht mehr hochgekommen, war ständig müde, konnte aber nachts nicht schlafen, hat Schwierigkeiten damit, was im Haushalt zu erledigen, ob zu kochen oder einzukaufen. Das war damals wirklich sehr schwer und es hat sich damals immer angefühlt, als wären die Beine einfach so schwer, als wären da so an beiden Beinen noch so 20 Kilo mehr und man soll damit jetzt einkaufen laufen oder Treppen steigen. Also es war wirklich einfach eine Last, die noch an einem hing und man konnte sie aber nicht sehen. Also so fing das bei mir eigentlich an.
Und wie kam es dann zu dem Punkt, dass du dich entschlossen hast, ja, dir Hilfe sozusagen zu holen oder hast du erstmal selber versucht, das zu lösen?
Also am Anfang war es tatsächlich echt schwierig, weil man immer so mit sich hadert. Man fragt sich, okay, was ist das jetzt, was ich da habe oder ist es überhaupt so schlimm oder jetzt stell dich mal nicht so an. Also das sind auch so Sätze, die man sich so selber sagt oder ich mir selber gesagt habe. Und dadurch, dass ich ja auch durch die Ausbildung zur Krankenschwester natürlich auch so ein bisschen Wissen habe, wir hatten ja auch Psychologie in der Schule, also habe ich davon ja auch schon mal was gehört. Aber man fragt sich halt trotzdem so, mach ich doch nicht oder warum? Also woher soll das kommen? Und tatsächlich war es dann eher so, dass meine beste Freundin mir dann so ein bisschen einen Tritt in den Hintern gegeben hat und gemeint hat, du Laura, das erinnert mich einfach zu sehr an eine Depression und so kann es nicht weitergehen, wir müssen irgendwas machen. Ich habe halt am Anfang einfach viel mit ihr darüber geredet und habe versucht eben selber irgendwie da eine Lösung zu finden, aber auch eine Freundin, so gut sie ist, kann sie ja nur geringfügig alles kompensieren. Also auch da sind die Grenzen irgendwann erschöpft und es geht halt nicht anders. Und dann, für mich war so dieser Gang zum Therapeuten so wie so eine Riesenaufgabe. Ich habe so gedacht, das schaffe ich nicht. Ich muss mich da vor einem völlig fremden Menschen hinsetzen und über all meine Probleme reden. Ich kenne denjenigen nicht und was soll der von mir denken? So, das dann so, so war der erste Gedanke. Und letztendlich haben wir es dann so gemacht, dass ich bei ihr war und sie meinte so, und wir schauen jetzt einfach mal nach so ein paar Therapeuten im Internet und vielleicht finden wir da irgendwas. Haben dann letztendlich auch eine rausgesucht und sie meinte, ja, wie findest du sie so? Schaut doch eigentlich ganz nett aus, schau dir mal die Seite an. Und hielt mir dieses Handy hin und ich war sowas von unbegeistert. Ich habe so gedacht, oh Mann, ist es wirklich so schlimm? Möchte ich das? Sie hat aber nicht so ganz locker gelassen. Genau, also dann hielt sie mir das Handy hin und so und dann hat sie gemeint, ich soll da jetzt mal anrufen. Weil sie natürlich auch noch in dem Moment genau telefonische Sprechstunde hatte, weil auch Therapeuten sind ja leider nicht rund um die Uhr erreichbar, sondern haben manchmal wirklich nur 2 Stunden in der Woche telefonische Sprechstunde, wo man anrufen kann, um Termine zu vereinbaren. Dann rief ich bei der Guten an. Und ja, sie war eigentlich ganz nett. Ich war wahnsinnig aufgeregt in diesem Moment. Und sie meinte erstmal, ja, ich soll so mein Anliegen einfach in so 2, 3 Sätzen mal schildern und warum ich überhaupt anrufe. Und dann machte sie mit mir halt einen Termin zu einem Erstgespräch aus. Also so ein Erstgespräch eben, wo man erstmal guckt, was ist los, wie ist die Lage, wo ist der Stand und sich halt erstmal kennenlernt.
Wussten auch sozusagen deine Familienmitglieder, dass gerade einfach diese Situation bei dir ist, oder hast du es erstmal sozusagen für dich behalten und erstmal so für dich den Weg sozusagen gesucht?
Also meiner Familie habe ich echt erst spät davon erzählt. Da war ich auch schon, ich glaube, so zwischen einem Viertel und einem halben Jahr in Therapie tatsächlich, weil ich auch am Anfang echt Schwierigkeiten hatte, darüber offen zu reden. Also so wie jetzt, dass ich jetzt hier bei dir im Podcast bin, hättest du mir das vor 2 Jahren erzählt, ich hätte es nicht geglaubt, wirklich. Das ist was, das ich echt erst mit der Zeit gelernt habe, einfach zu reden. Deswegen, also meine Eltern haben es eigentlich so ziemlich als Letzte fast erfahren. So meine Freunde wussten es dann eher.
Ich kann das auch sehr nachvollziehen. Mein anderer Podcast ging ja über meine Sozialphobie und die Vorstellung, dass ich hier sitze und darüber rede, hätte man das früher gesagt, das wäre für mich, also darüber reden war für mich ganz schlimm. Deswegen, ja, man kann echt stolz sein, wenn man so an diesem Punkt ist, dass man darüber reden kann auch. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich davor gefühlt hast, was so deine Gedanken waren vor der ersten Therapiestunde?
Ich war einfach wahnsinnig aufgeregt. Also ich war so hippelig und unruhig und ja, also meine beste Freundin hat mich hingefahren zu der Stunde und ich wollte eigentlich gar nicht aus dem Auto raus. Mir war totschlecht, ich war aufgeregt und sie meinte nur, also wenn du jetzt nicht alleine gehst, dann klinge ich für dich. Und ich hatte gar keine andere Wahl. Also so im Nachhinein bin ich ihr wirklich auch dankbar, aber in dem Moment, ja, war ich einfach. Man ist schon dankbar für Hilfe, aber es fiel mir schon schwer, das anzunehmen, weil ich einfach auch eine gewisse Angst davor hatte, was da jetzt kommt. Eben, wie vorhin schon gesagt, vor einer völlig fremden Person so offen über seine Probleme zu reden und einfach so alles rauszulassen.
Hattest du vielleicht auch Angst gehabt, dass das nicht so ernst genommen wird?
Nee, dass es nicht ernst genommen wird, hatte ich eigentlich nicht so Angst, sondern ich dachte mir schon so, das ist ja ihr Beruf, den sie gewählt hat und den wird sie mit Sicherheit auch mit guten Gründen gewählt haben. Aber ich hatte eigentlich am meisten Angst darüber zu reden, einfach zu sagen, was los ist und mich eben jemand Fremden anzuvertrauen.
Und wie lief genau die allererste Therapiestunde ab?
Also ich kam dann da so an und wurde von meiner besten Freundin bis zur Klingel gebracht, damit ich auch ja nicht umdrehe. Bin dann da die Treppe hochgelaufen und es war eine sehr junge oder also sehr nette junge Frau, man kam dann so in diese Praxis, die einfach ausschaut wie eine Wohnung. Also das ist einfach in einem Wohnhaus gewesen und man kommt rein, wirklich ganz normaler Flur, Garderobe und ich wurde dann in so ein Zimmer gebracht und da waren einfach 2 Sessel und ein Schreibtisch und ich durfte mir dann einen Sessel aussuchen und habe mich dann da eben hingesetzt und sie saß mir dann so in 2 Meter Abstand einfach gegenüber und fragte halt erstmal so, was mich denn zu ihr führt. Also was sind meine Probleme, meine Beschwerden, was führt mich eben zu ihr? Ich kenne mich ja ganz gut. Ich wusste, dass ich dann total einen Blackout habe und wieder nicht reden kann. Und habe mir einfach auch einen Stichwortzettel gemacht und hatte den dabei und habe mich dann einfach daran so ein bisschen langgehangelt, was mir einfach auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Also das kann ich auch wirklich weiterempfehlen, sich da einfach so ein paar Stichwörter zu machen und nicht so ganz mit leeren Händen dazusitzen. Dieses Erstgespräch, das ging dann so 50 Minuten. Das geht generell eigentlich jede Therapiesitzung, 50 Minuten, zumindest in der Verhaltenstherapie. Und es dient eben erstmal dafür, dieses Erstgespräch, sich ein Bild von der Situation zu machen, also die Therapeutin, und vielleicht auch schon mal eine erste Verdachtsdiagnose zu stellen für die Krankenkasse, eben, dass falls man dann eine Therapie beantragen möchte, halt sagt, okay, ich beantrage jetzt eine Therapie wegen Depression oder Verdacht auf Depression. So, nach dem Erstgespräch hat man dann eben so einen Zettel bekommen, wo eben dann die erste Verdachtsdiagnose oder auch Diagnose schon draufsteht. Und man hat dann eben die Wahl. Entweder man denkt sich gleich, boah, mit dem Menschen könnte ich es mir vorstellen zu arbeiten, oder man hat gleich vom ersten Eindruck einfach kein gutes Gefühl und sagt, boah, nee, da möchte ich kein zweites Mal hingehen. Das ist auch das gute Recht von jedem. Also man kann da wirklich so viele Therapeuten ausprobieren, wie man quasi möchte, weil das ist natürlich auch was, was den Therapieerfolg sehr stark fördert, wenn die Bindung zum Therapeuten einfach stimmt. Wenn man sich dann dazu entscheidet, wie ich in dem Moment mit dieser Frau eben eine Therapie zu machen, geht es auch erstmal weiter. Man hat dann erstmal so 5 probatorische Sitzungen, die eben auch nochmal dazu dienen, eben der Diagnosefindung, also letztendlich dann zum Beispiel eine mittelgradige Depression zu diagnostizieren und sich weiter kennenzulernen. Und man hat auch in diesen 5 Sitzungen immer noch die Möglichkeit zu sagen, ah, okay, ich glaube, das passt doch nicht, ich gehe doch wieder. Oder eben zu sagen, okay, kann ich mir vorstellen. Und dann kann man eben eine Therapie beantragen über die Krankenkasse. Und da ist auch wichtig zu sagen, das muss man nicht selber machen, sondern das macht dann der Therapeut. Und auch wichtig, es ist keine Selbstzahlung, beziehungsweise gibt es Unterschiede. Wenn das Therapeuten sind mit einem Kassensitz, die können über die Kasse abrechnen, dann kann jeder, der über eine Krankenkasse versichert ist, da eine Therapie quasi beantragen lassen und muss dafür auch nichts bezahlen. Anders ist es bei Therapeuten, die eben einen privaten Sitz haben und dann halt die Privatpatienten behandeln. Dann muss man das leider auch selber bezahlen. Dann, wenn die Therapeutin dann eben die Therapie beantragt bei der Krankenkasse, kriegt man erstmal eine Kurzzeittherapie. Das sind erstmal 24 Stunden, a 50 Minuten. Das ist erstmal so das Minimum, was man einfach bekommt. Und bei manchen reicht es dann auch schon aus, die 24 Stunden, man muss gar nicht weitermachen. Wenn es nicht ausreicht, hat man auch die Möglichkeit, es nochmal zu verlängern. Dann muss die Therapeutin allerdings so einen größeren Bericht schreiben, so mit einem Gutachten, und dann wird das auf eine Langzeittherapie verlängert auf 60 Stunden. Ich habe dann, also ich hatte auch, in meinem Fall hatte ich eine Langzeittherapie, also wir haben das einmal verlängert, und es würde sogar die Möglichkeit geben, das Ganze dann nochmal zu verlängern auf 80 Stunden. Das haben wir bei mir jetzt aber nicht gemacht, sondern ich gehe jetzt eher so auf das Ende der Therapie hin, und es gibt dann einen Rahmen, der heißt Rückfallprophylaxe. Da hat man die Chance, 16 von diesen 60 genehmigten Stunden quasi zu reservieren oder aufzuheben, um die als Rückfallprophylaxe zu nehmen. Der Vorteil ist, dass man dann innerhalb der nächsten 2 Jahre diese Stunden nehmen kann, egal in welchem Abstand, ob das jetzt ein halbes Jahr ist oder 4 Wochen, ist ganz egal. Und man könnte halt somit nochmal einige Zeit überbrücken. Weil wenn eben eine Therapie abgeschlossen ist oder das ausgelaufen ist, ist es empfohlen oder sollte man es halt irgendwie 2 Jahre ohne Therapie schaffen? Also meine Therapeutin hat mir das auch so erzählt. Es gibt schon auch Therapeuten, die oder es gibt schon Patienten, wo dann halt eine Therapie wieder indiziert ist, auch wenn noch keine 2 Jahre rum sind, aber dann nehmen einen auch Therapeuten immer nicht so gerne, weil das dann gleich ein Riesenbericht ist, den man von Anfang an schreiben muss, um halt eine Therapie zu beantragen, wenn man eben diese 2 Jahre Abstand noch nicht erfüllt hat.
Wann hast du für dich persönlich gemerkt, dass dir das hilft? Also hast du schon gleich am Anfang gemerkt, dass du sagst, okay, es hilft wirklich, oder erst so in der Mitte oder später, dass du sagst, okay, mir geht's wirklich besser?
Also ich glaube, es hat schon ein bisschen gedauert. Ich bin die ersten Male, also ich bin am Anfang sehr regelmäßig hin, so einmal die Woche tatsächlich. Und die ersten Wochen bin ich wirklich immer mit Übelkeit hingegangen. Einfach vor Aufregung und ja, so dieses Reden hat halt immer noch nicht so gut funktioniert. Deswegen hat es wirklich erstmal so gedauert, bis ich merkte, okay, da tut sich was und die Frau gegenüber beißt nicht. Also, das ist halt eigentlich ein ganz entspannter Rahmen ist so. Das ist was Gutes ist. Das hat schon einen Moment gedauert.
Und hast du dort dann auch so Methoden gelernt, die du sozusagen jetzt später noch anwenden kannst?
Also man lernt recht viele verschiedene Sachen. Also je nachdem, was einen halt beschäftigt. Zum Beispiel, ich hatte so Probleme mit Grübeln, dass ich halt aus diesen Gedankenspiralen schlecht rausgekommen bin. Und wir haben dann halt überlegt, okay, was könnten wir machen, damit ich da besser rauskomme. Zum Beispiel dann halt den Müll mal runterzubringen oder kalt duschen zu gehen, zu malen oder mit Freunden zu telefonieren. Also solche Sachen. Und was ich da auch mal ein ganz schönes Bild finde, ist quasi, dass die Therapeuten einem ja so ein Werkzeug in die Hand legen. Also das sind quasi so alle einzelnen Sachen eben, wie eben kaltes Wasser oder Müll runterbringen. Und man selber muss es ja eben ausprobieren. Was hilft einem oder also was hilft einem selber? Was kann ich tun? Das ist ja nicht bei jedem gleich.
Ja, das ist auch so das Schöne, dass bei der Therapie einfach so auf das Individuum eingegangen wird, weil jede Krankheit ist ja auch anders und auch Depressionen sind ja auch anders, können anders verlaufen. Und das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, dass da so individuell geholfen wird. Und hier wollen wir auch schon mal eine Frage mit einbeziehen, die ist von Svenja. Und zwar hat sie gefragt, hast du Tipps zur Therapieplatzsuche?
Ja, habe ich tatsächlich ein paar gefunden. Und zwar ist es kein Fehler, auf jeden Fall viele Therapeuten oder Therapeutinnen gleichzeitig anzurufen oder anzuschreiben. Einfach dadurch, dass die Nachfrage nach Therapieplätzen echt hoch ist, ist dann ein breit gefächertes Nachfragen einfach am besten. Viele Therapeuten haben auch auf ihrer Webseite einfach so einen Ausfüllformular schon vorgegeben, wo man auch zum Beispiel hinschreiben kann, wenn man nicht anrufen möchte, wenn das einem zu schwer fällt, was man auch gut nutzen kann. Ansonsten gibt es auch den KVB, das ist die Kassenärztliche Vereinigung Bayern. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ich habe es nicht herausgefunden, ob das quasi nur für Bayern zählt oder ob das auch für jedes andere Bundesland funktioniert oder ob es das auch in jedem anderen gibt. Aber man kann prinzipiell den KVB anrufen und die haben eine Liste an freien Therapieplätzen in der Umgebung. Also man ruft da an und sagt eben, hallo, ich komme, keine Ahnung, aus Regensburg. Was habt ihr an freien Therapieplätzen in der Nähe? Und dann können die halt sagen, okay, bei dem Therapeuten sind zwei Plätze frei oder da ist einer frei. Und dann könnte man sich direkt dahin hinwenden. Das war was, was ich zum Beispiel auch gar nicht wusste. Und dann gibt es noch die Möglichkeiten, zum Beispiel in so psychotherapeutischen Ambulanzen, die Therapeuten ausbilden. Da gibt es manchmal dann schneller irgendwelche Plätze, weil natürlich müssen auch Therapeuten erst ausgebildet werden. Und das ist quasi wie mit Assistenzärzten. Das muss ja alles geschult werden und die brauchen Leute, woran sie quasi üben können. Ich weiß, man denkt sich vielleicht so, okay, dann bin ich so das Versuchskaninchen für diejenigen, aber auf der anderen Seite, jeder fängt an und auch die werden ja von Therapeuten geschult und begleitet. Also die sind nicht alleine mit einem Patienten. Da ist dann immer noch jemand hinten dran, der halt sagt, okay, da musst du aber so und so machen. Und ich glaube, wenn man wirklich verzweifelt auf der Suche ist und gar nichts findet, aber jetzt wirklich mal jemanden zum Reden braucht, ist das auch eine ganz gute Anlaufstelle. Also die gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt, so eine Schule für die Therapeuten, wo man sich auch hinwenden kann.
Ja, das sind wirklich wertvolle Tipps. Also, die waren mir auch gar nicht so bewusst. Und du hast mir erzählt, dass du auch eine psychosomatische Reha machst oder gemacht hast. Wie kam es dazu? Hast du das dabei gemacht oder im Anschluss?
Die Reha habe ich Anfang diesen Jahres gemacht und einfach so zwischen der Therapie. Also ich hatte davor Therapie und ich habe jetzt danach immer Therapiestunden. Und das lief eben so. Meine beste Freundin, die hat ganz schön viel instruiert tatsächlich, aber ich bin ihr sehr dankbar dafür. Hat so gesagt, ey Laura, sag mal, es gibt da so psychosomatische Reha-Kliniken und wieso wäre denn das nichts für dich? Und ich habe so gedacht, so, oh, ich weiß nicht, Reha-Klinik, sind da nicht eher so ältere Leute? Ich weiß nicht, ob das so das Richtige für mich ist. Das war so mein erster Gedanke, ja. Und dann hatte ich auf der Arbeit einen Spätdienst und es war einfach alles chaotisch und drunter und drüber. Und ich hatte an diesem Tag einfach nur noch das Gefühl, hier mal weg zu müssen. Dass ich einfach mal rauskomme aus meinem Alltag, weg von meinem Umfeld und einfach raus wollte. Und dann fiel mir die Reha ein. Dann habe ich so gedacht, okay, man kann es ja mal probieren, weil es ist ja nicht von heute auf morgen alles erledigt. Man muss das ja beantragen und einen Antrag ausfüllen, das wegschicken und das ist ja recht viel Aufwand. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe den Rehabilitationsantrag ausgedruckt. Und zwar kann man das über die Seite der Deutschen Rentenversicherung machen. Das kann jeder ausdrucken. Das sind dann so circa 60 Seiten, die man da irgendwie bearbeiten muss. Und ich glaube, die Rentenversicherung weiß auch schon, warum sie den so lang macht. Weil ich glaube, dass das schon viele Leute einfach davon abhält, den auszufüllen. Oder sie es halt einfach gar nicht erst anfangen. Und in diesen 60 Seiten geht es halt darum, was sind die Beschwerden der Person, Belastungen, dann welchen Beruf übt man aus. Also da musste man wirklich erstmal viel ausfüllen. Dann muss ein Formular vom Hausarzt ausgefüllt werden mit den bereits gestellten medizinischen Diagnosen, die es halt schon gibt. Und man braucht noch ein Schreiben von der Krankenkasse mit den Krankschreibungen des letzten Jahres. Also wie lange man eben krankgeschrieben war. Wenn man das dann alles so hat, so alles ausgefüllt ist, schickt man das dann alles an den DAV, also die Deutsche Rentenversicherung Bund nach Berlin. Genau, also die haben dann eben die Pflicht, in 3 Wochen zu antworten, eben entweder mit einer Zusage oder einem Ablehnungsbescheid. Wenn man eine Ablehnung bekommen sollte, hat man auch immer noch mal die Möglichkeit, in Widerspruch zu gehen. Weil wenn man für sich selber erachtet, okay, ich brauche das jetzt, dann fände ich es auch schade, wenn dann irgendeiner hinterm Schreibtisch sagt, nee, du kriegst es aber nicht. Also da lohnt sich auch wirklich einfach zu kämpfen und zu sagen, nee, ich brauche das jetzt und ich möchte diese Reha haben. Bei mir lief es zum Glück glatt, vielleicht auch, weil ich Krankenschwester bin. Das ist tatsächlich gar nicht so unüblich, dass so medizinische Berufe da gerne mal einen Vorteil haben. Ich habe direkt nach 2 Wochen die Zusage im Briefkasten gehabt und habe dann auch gleich erfahren, wo es hingeht. Ich durfte nach Hessen und habe dann auch gleich so geschaut, was da so in der Nähe ist und wie die Bewertungen dieser Klinik sind, also dieser Reha-Klinik eben. Überrascht, wie gut die Bewertungen auch waren. Einfach so die positive Resonanz, die die Leute da hinterlassen haben, hat mich schon einfach gefreut und auch so ein bisschen hoffen lassen.
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du hast manchmal gesagt, die Rentenversicherung. War das richtig?
Ja,
Oder? Ja, das
das
wusste ich
ist
gar nicht.
tatsächlich die Rentenversicherung. Das ist echt erst, wenn man mal so ein bisschen mit in der Materie drinsteckt. Also ich muss auch sagen, so, ich weiß nicht, so viel Scheiß, was ich auch erlebt habe, aber ich habe so viel an Wissen gewonnen und also trotz allem so viel dazu gewonnen einfach, dass es schon eigentlich viel wert ist, ja.
Ja, man lernt, also. Man lernt durch jeden Tief, das man sozusagen erlebt, einfach so viel dazu. Und vor allen Dingen, wenn man es auch daraus schafft, hat man so viel Stärke gewonnen.
Oh
Also,
ja.
das ist so, man wünscht natürlich keinen, dass, also niemanden, dass das irgendjemand erlebt. Aber man kann daraus trotzdem was Positives ziehen. So, das darf man auf jeden Fall nie vergessen, dass wirklich, ja, man lernt einfach dazu. Und das ist halt auch dann
Ja,
doch irgendwie schön. Ja.
das stimmt.
Und was habt ihr genau in der Reha gemacht? Du hast ja gesagt, dass sie dir sehr, sehr viel geholfen hat. Und wie kann man sich das sozusagen vorstellen? Und was war auch so der Unterschied so ein bisschen zwischen zu der Therapie und der Reha?
Die Reha ging 5 Wochen lang. Also ich war 5 Wochen in dieser Reha-Klinik und das macht schon mal einfach einen gewaltigen Unterschied dazu, dass du einfach raus aus deinem Alltag bist, weg von deinem Umfeld und keine großen Verpflichtungen hast. Also ich hatte einfach 5 Wochen Zeit, mich mal nur um mich zu kümmern. Ich musste keinen Haushalt schmeißen, ich musste nicht kochen, nicht einkaufen, sondern einfach nur schauen, dass es für mich passt. Und was mir, also ich bin damals da ganz bewusst zu dieser Reha hingefahren, weil ich auch zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht gut über all das so richtig reden konnte und immer noch so gedacht habe, so, boah, ja, okay, bei anderen gar kein Problem, aber bei dir selber, boah, ich weiß nicht. Und ich kann mich noch so erinnern, als ich dann an dieser Reha angekommen bin, es war eben Anfang des Jahres, im Februar, stand ich dann vor dieser Eingangstür und habe mir so gedacht, okay, wenn ich jetzt durch diese Tür laufe, dann wissen alle, dass ich irgendein Problem habe, weil ja jeder dort eins hat. Und das hat mich dann irgendwie auch so wieder ins Hier und Jetzt geholt, weil ich gesagt habe, ja, okay, die wissen, dass du eins hast, aber alle anderen haben auch eins. Und keiner kann dich so gut verstehen wie die Leute hier. Weil jeder hat seinen Grund, warum er hier ist. Letztendlich lief es dann eben so, dass man da eben hin ist und sich ganz normal angemeldet hat. Das sah aus wie in einem Hotel oder ja, einfach wie ein Hotel. Richtig schön gemacht und mit Rezeption und so einem kleinen Springbrunnen im Foyer. Also wirklich schön gemacht. Und ich wurde dann eben erstmal zum Corona-Test begleitet, weil das gab es ja auch noch. Und wurde dann letztendlich dann erstmal auf mein Zimmer gebracht. Und die waren eigentlich auch total schön, halt mit Schreibtisch und man hatte sein eigenes Bad, ein Bett, sind noch Einzelzimmer gewesen. und einfach auch recht viel Platz und durfte halt erstmal so ein bisschen ankommen und hatte dann später so eine Terminbenachrichtigung bekommen mit den ersten Aufnahmegesprächen. Also ich hatte zum Beispiel am ersten Tag dann ein Gespräch mit meiner Bezugsschwester, also das ist quasi die Krankenschwester für einen Wohnbereich, die dann schon mal so die erste Anamnese gemacht hat, ob man Medikamente nimmt, wie es einem geht, was einen hierher bringt und so weiter. Dann hatte ich am gleichen Tag noch ein medizinisches Aufnahmegespräch und Untersuchung einfach von so einer Stationsärztin und später dann mein therapeutisches Aufnahmegespräch mit der Stationstherapeutin. Genau. Am Anfang, also so die ersten 2, 3 Tage, hatte ich auch einfach das Gefühl, alles 10-mal erzählen zu müssen, weil ich immer wieder bei anderen Leuten war, die mich immer wieder dasselbe gefragt haben und ich dann auch noch so für die Rentenversicherung auch Formulare ausfüllen musste, eben auch mit Beschwerden und Diagnosen und so weiter, damit die dann eben sehen können für die Statistiken und wie der Behandlungsverlauf am Ende auch ist. Also man macht eben am Anfang der Reha einen Fragebogen und am Ende. Und dann sieht man, ob die Reha was gebracht hat.
Du hattest ja am Anfang gesagt, dass du ein bisschen Angst hattest davor, dass nur also ältere Leute dort sind vielleicht, oder hat dieses, man hat ja dieses Bild irgendwie, dass so ältere Leute einfach dort sind. Und waren da auch jüngere? Also hattest du schon ein Gefühl, dass du Anschluss hattest?
So Teil der Gruppe, also ich habe das gar nicht für möglich gehalten. Es war komplett querbeet, also gab ein Stockwerk, also das war so ein Riesenhaus mit 8 Etagen und es gab ein Stockwerk, wo halt so ein bisschen das ältere Semester angesiedelt war, sagen wir jetzt mal so 60 plus, und beim Rest war das aber wirklich alles bunt gemischt. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch 20 Jahre alt, war aber in dem ganzen Haus das Küken, also war die Jüngste dort, aber es hat mir überhaupt nichts ausgemacht, weil man einfach trotzdem dazu gehört hat.
Ich glaube, man lernt auch so dieses Bewusstsein, dass man nicht alleine ist, dass man zum Beispiel eine Krankheit hat oder generell. Ich glaube, das tut auch ganz gut zu wissen, so, es gibt auch andere Menschen.
Ja, man lernt sich da auch einfach auf einer ganz anderen Ebene kennen. Weil man, wie gesagt, man kommt da hin und weiß, jeder hat irgendwie sein Problem und sein Päckchen zu tragen und den Grund, warum er da ist. Aber es ist ja für jeden in Ordnung, weil jeder ja eben sein Problem hat. Und das fand ich total cool. Ich hatte auch mit einem Mitpatienten ein sehr tiefgründiges Gespräch einfach, und wir kannten uns 3 Wochen oder dann eben zu dem Zeitpunkt 3 Wochen, und er sagte, boah Laura, dass ich dir das jetzt einfach so erzähle, das habe ich manchen Freunden noch nicht erzählt. Und dann sage ich auch, ja, das verstehe ich total, aber überleg mal, was wir in den letzten 3 Wochen hier gemacht haben. Das war so eine intensive Zeit und da kommt man einfach schon auf eine ganz andere Ebene zusammen.
Und wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Also wie lief die Therapien ab?
Also es war tatsächlich viel so in Gruppen. Es war sehr vielseitig. Ich hatte zum Beispiel wie so Schulsport teilweise. Also es ging auch viel über Bewegung. Da waren wir dann einfach 10 Leute und haben dann wie so Völkerball gespielt. Also es war total witzig. Oder ich hatte Kunsttherapie. Da war ich sehr dankbar für, weil ich sowieso so eine sehr kreative Ader habe und mich da sehr gern ausdrücke. Und dann gab es aber auch so Therapien wie Atemtherapie oder Gruppentherapie. Dann hatte ich noch therapeutisches Boxen, was auch sehr cool war. Und es ist nicht nur einfach so, okay, wir schlagen jetzt alle gegen so einen Sandsack, sondern es wurde halt echt geschaut, so, okay, du musst atmen, du musst ein- und ausatmen, ausatmen beim Schlagen, damit du alle Kraft mit rausbringst. Oder dass man vielleicht auch nicht nur mit 100% auf diesen Boxsack einschlägt, sondern auch mal mit weniger Kraft draufschlägt, um dann halt noch stärker zu sein. Und da waren manchmal einfach auch so Sätze dabei, wo man dann im Nachhinein so viel drüber nachgedacht hat, wenn einfach so eben diese Therapeutin, die das gemacht hat, dann meinte, Mensch, geben Sie doch nicht immer 110%, sondern geben Sie auch mal 80%. Und die stellte sich dann so hinter diesen Boxsack und hielt den fest, und ich habe das halt so gemacht. Und sie dann sagt, ja Mensch, ich merke sie doch auch, wenn sie mal 80% geben. Sie müssen nicht immer 110% geben. Es reicht auch mal mit weniger. Und das sind so Sätze, die so nachwirken auch. Also das hat tatsächlich sehr viel gemacht. Dann, was in der Reha jetzt noch cool war, also jeder von uns hatte in der Woche eine halbe Stunde Einzeltherapie. Eine halbe Stunde ist tatsächlich nicht viel, weil man fängt quasi an zu reden und das ist schon zu Ende. Aber es ist, also ich hatte das damals, als ich dort war, das Gefühl, dass es so ein Kratzen wie an der Oberfläche ist. Aber es ist eben viel, was im Nachgang passiert. Man ist dann auf dem Zimmer und denkt dann vielleicht nochmal über so einen gefallenen Satz nach oder über eben diese halbe Stunde und arbeitet dann auch alleine einfach noch viel auf. Und was dann auch in dieser Reha-Klinik eben war, wo ich war, da gab es dann auch noch so eine Hauptgruppe, wo man reinkam. Es gab eine Angstgruppe, eine Depressionsgruppe, in der war ich dann, eine soziale Kompetenzgruppe und so eine Schwierigkeiten im Beruf. Also wurden eben in so vier Gruppen eingeteilt. Du kamst da so hin und hast eben dein Anliegen geäußert und dann wurde eben geschaut, in welche Hauptgruppe du kannst. Und da wurde dann eben zum Beispiel auch in meiner Gruppe, in der Depressionsgruppe, einfach über das Krankheitsbild aufgeklärt und eben auch so Wege, wie auch in den Therapien gesucht, zum Beispiel Grübeln zu vermeiden oder besser zu schlafen und solche Sachen.
Ich finde auch dieses Boxen irgendwie cool, dass sie das so mit integrieren und auch dieses sagen so, okay, mal 80% oder halt so einen Vergleich auch erstellen. Und ich finde Kunst auch immer eine schöne Variante, um so Gefühle auszulassen oder auch so ein bisschen mit sich selber zu beschäftigen. Habt ihr dann irgendwie mehr so abstrakte Kunst gemacht?
Also Kunsttherapie war einfach so vielseitig. Dieser Kunstraum war einfach wow. Da hättest du mich auch einfach 5 Wochen drin einsperren können. Ich wäre glücklich gewesen. Die hatten wirklich alles. Du konntest frei entscheiden, was du machen möchtest. Die Gruppen waren zum Glück auch nicht so groß. Wir waren maximal 4 Leute. Das ist auch sehr angenehm gewesen. Kunsttherapie hat eben immer so angefangen, dass wir uns alle hingesetzt haben und mit einer Befindlichkeitsrunde angefangen haben. Also, dass jeder erstmal gesagt hat, so ja, heute geht es mir so und so und heute ist mir danach, also zum Beispiel nach Acrylfarben oder heute möchte ich eine Collage aus Zeitung machen oder irgendwie so. Also da war wirklich keinerlei Grenze gesetzt. Und was ich auch ganz toll fand, es war egal, wie viel Material du verbrauchst. Es war jetzt nicht das Papier abgezählt oder die Farben, sondern du durftest wirklich einfach ins Regal greifen und so viel nehmen, wie du möchtest. Und das hat auch so ein bisschen was von Freiheit einfach gegeben. Und das fand ich natürlich auch mal ganz toll. Und also bei mir ist auch abstrakte Sachen entstanden. Ich habe aber auch einfach mal Wolken gemalt oder mich einfach mal neu ausprobiert auch. Also weil ich zu Hause eben schon viel mit Acrylfarbe mache, habe ich da eben auch mal neue Sachen ausprobiert und das auch lieben gelernt.
Und hast du das Gefühl, dass da ein Punkt war bei der Rehe, wo du sagst, okay, das hat mir wirklich viel geholfen?
Also im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall einfach das Gesamte. Einfach mal herauszukommen und neue Therapien auszuprobieren, sich selber neu zu entdecken und auch einfach mal Zeit mit sich selber zu haben. Aber auch so ein ganz wichtiger Punkt war für mich einfach die Menschen, die ich dort kennengelernt habe und kennenlernen durfte, weil man so eine ganz geschlossene Gemeinschaft geworden ist. Also es war so ein richtig geborgener Rahmen und man hat sich so gut verstanden. Wir haben zum Beispiel auch am Wochenende, da hatten wir mal frei, da war nur Mittag, also nur die Essenszeiten, wo man da sein musste. Und wir haben dann immer irgendwas unternommen und waren dann immer so zu fünf, zu sechs unterwegs und haben irgendwas erlebt. Also es war total schön. Und auch die Gespräche untereinander, die man einfach hatte. Also die waren eben auf so einer ganz anderen Ebene. Man hatte einfach das Gefühl, dass man den anderen viel besser verstehen kann. Einfach weil man ja selber auch so in der Materie drin ist und vielleicht auch das eine oder andere schon so erlebt hat, wie das, was der andere erzählt hat. Und das war so das, was für mich dann am Ende am meisten ausgemacht hat. Einfach so die Gespräche untereinander und die Menschen dort.
Und wie ist deine Situation jetzt? Also hast du das Gefühl, dass du es komplett überwunden hast oder hast du manchmal Rückschläge oder?
Also ich muss sagen, jetzt mittlerweile, also ich bin jetzt über ein halbes Jahr nach der Reha zu Hause und mir geht es einfach gut. Ich habe selber nicht gedacht, dass es nochmal so werden kann und bin da einfach auch sehr dankbar für, dass es so ist. Ich hoffe, dass es nicht mehr so kommt, wie es mal war. Dass mal ein schlechter Tag zwischenrein ist, ja, mein Gott, das haben wir aber alle. Also von daher, da mache ich mich auch nie verrückt. Was ich einfach gelernt habe über die letzten Jahre, ist einfach so diese Achtsamkeit und ein Gespür dafür zu entwickeln. So, was ist gerade bei mir los? Ist vielleicht gerade viel Stress auf der Arbeit? Okay, dann brauche ich vielleicht mal mehr Zeit für mich oder ich tue mir irgendwas Gutes oder treffe mich mit einer Freundin und quatsch einfach darüber. Dieses Reden fällt mir einfach viel leichter und das hilft einfach auch enorm.
Dann möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du das uns erzählt hast, deine Geschichte. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll und ich glaube auch, dass es sehr vielen helfen kann. Deswegen möchte ich mich einmal hier bedanken dafür.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir noch ein paar Fragen von euch, die wir gerne noch beantworten möchten. Dann kam einmal eine Frage von Joelle. Wo holt man sich am besten Hilfe? Wo meldet man sich, um Hilfe zu bekommen? Und um Hilfe zu bekommen, kann man erstmal zu einem Hausarzt gehen, der stellt dann eine Diagnose fest und der berät dich und der leitet dich dann auch weiter, zu welchem Facharzt du auch gehen kannst. Und ich möchte hier auch noch einmal erwähnen, dass es niemanden irgendwie peinlich sein muss oder irgendwas, sich Hilfe zu holen, weil der Schritt, sich Hilfe zu holen, ist einfach wirklich ein starker Schritt. In meinen eigenen persönlichen Erfahrungen, ich hatte ja auch eine psychische Krankheit, Sozialphobie, Zwangsstörungen und der Schritt, sich Hilfe zu holen, ist wirklich extrem wichtig und wirklich hilfreich und man sollte sich davon überhaupt nicht schämen. Dann zu der Frage von No Banana to Eat. Was hilft dir persönlich gegen Traurigkeit?
Also ich habe für mich festgestellt, dass mir Musik tatsächlich ganz gut tut, aber dann eben nicht so traurige Musik, sondern irgendwelche lebensfrohe, lustige, irgendwie was Aufbauendes. Also das hilft mir immer ganz gut. Oder auch einfach raus in die Natur zu gehen. Raus spazieren gehen, in die Sonne oder mit Freunden zu telefonieren. Das ist so, sind so meine Tipps bei Traurigkeit.
Bei mir ist es auch tatsächlich, Musik ist auch ein großer Punkt bei mir. Und was du auch gesagt hast, ich höre dann auch keine traurige Musik. Tatsächlich übernehme ich das dann auch so ein bisschen. Auch wenn traurige Musik manchmal auch sehr schön ist, aber da muss ich auch dann manchmal aufpassen, so okay, gerade passt es und gerade nicht so. Und was bei mir auch viel hilft, ist auch tatsächlich so ein bisschen Sport, dass ich so meine Emotionen rauslassen kann. Also dann gehe ich so manchmal ins Fitnessstudio und lasse das so ein bisschen so raus, meine Emotionen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man Gefühle nicht unterdrückt. Bei mir zum Beispiel, wenn ich meine Gefühle unterdrücke oder sage, okay, es ist gar nichts oder es einfach nicht ernst nehme, dann verschlimmert sich das bei mir. Deswegen immer einfach Traurigkeit, einfach manchmal auch akzeptieren, okay, ich bin gerade traurig, ich schreibe mir auf, warum bin ich traurig und überlege, was ich dagegen tun kann, wenn das gerade passt, je nachdem, wie die Situation halt ist. Und genau, dass ich das einfach akzeptiere und reden auch. Reden hilft auch immer sehr, sehr viel bei mir. Dann kam noch eine Frage von No Banana to Eat. Wie sagt man sowas am besten seinen Eltern? Und das den Eltern zu erzählen, kann eine Hürde sein. Es ist nicht immer einfach, den Eltern das zu erzählen, definitiv. Wie man es zum Beispiel machen kann, ist, dass man einfach sie zu einem Gespräch bittet und einfach erstmal deine Grundsituation zu erklären. So, okay, du hast gerade diese Situation, das ist gerade dein Problem, das du hast und du möchtest was daran ändern. Und du erzählst es zum Beispiel deinen Eltern einfach, weil es dir wichtig ist, dass deine Eltern das wissen, weil sie ein Teil von deinem Leben sind. Manche Eltern reagieren darauf verständnisvoll, manche eher nicht. Und hier ist es wichtig, dass du dir einfach bewusst machst, dass es dein Leben ist und wenn das jemand nicht akzeptiert, dann ist das so. Aber du willst gerade was an deiner Situation ändern und du möchtest auch einfach deine Eltern zeigen, dass deine Eltern dir wichtig sind und du zeigst ihnen deine Situation. Und wenn die das nicht verstehen, dann, es ist schwer, aber dann ist das so. Wenn sie es aber nicht akzeptieren, könntest du sie aber auch darum zu bitten, dass sie es respektieren. So einfach, das ist deine Situation und sie müssen es nicht verstehen, aber Respekt ist wichtig und darüber einfach ruhig reden kann.
Was mir vielleicht dazu noch einfällt, ist, dass es mir immer gut geholfen hat, das auf einem neutralen Boden eben auszuführen, dass man vielleicht sagt, okay, man trifft sich in einem Café in der Stadt oder geht spazieren, sodass eben beide Parteien auch sagen könnten, okay, wird mir jetzt zu viel, ich gehe jetzt. Und man eben nicht bei seinen Eltern zu Hause sitzt und der nächste Bus kommt erst in 3 Stunden. Sondern dass eben jeder die Möglichkeit hat zu sagen, okay, mir wird das jetzt zu viel und ich verlasse die Situation jetzt.
Dann kam eine Frage von Martina. Was soll ich als außenstehende Person tun? Und hier ist es einmal erstmal wichtig, dass man so ein bisschen Geduld aufweist, also eine gewisse Akzeptanz auch zu der Situation der anderen Person aufweist. Und es ist eine psychische Krankheit und der Verlauf kann je nach Situation lange dauern. Und dass man einfach hier das akzeptiert. Und wichtig hier zu erwähnen ist aber auch, dass man auf sich selber Acht gibt. Es ist schwer manchmal zu sehen, dass eine Person, die man lieb hat, einfach gerade so ja, am Struggeln ist sozusagen und dass man auch wirklich auf sich selber Acht gibt und man kann nur so viel helfen, wie die Person es auch sozusagen zulässt. Die Person, es muss von ihr sozusagen herauskommen. Wenn die Person was ändern will, dann will die was ändern und dann kann sich auch etwas verändern. Aber wenn die Person sozusagen von sich aus nicht bemüht, etwas zu ändern, dann ist es teilweise schwierig, der Person zu helfen.
Mir hatte damals zum Beispiel auch in der Reha die Therapeutin gesagt, dass man auch noch so viel von außen eben tun kann. Es muss halt einfach von innen kommen. Also man muss sich selber eben, also man muss es sich selber wert sein, Hilfe anzunehmen und was zu verändern. Und eben nur dann kann sich auch was verändern. Was ich zum Beispiel auch nie wollte, ist, dass mich halt jemand wie so in Watte packt. Also ich bin ja trotzdem ein erwachsener Mensch oder ein junger, heranwachsender Mensch und möchte dann natürlich auch dementsprechend eben behandelt werden und wollte eben nie, dass ich dann so mit Samthandschuhen angefasst werde, so je, naja, die hat doch eh schon genug Probleme, sondern ich möchte ja trotzdem so Teil am Leben haben und das war mir damals auch immer sehr wichtig.
Dann haben wir noch eine Frage von Selina. Wie hat sich die Depression auf Partnerschaft und Freundschaft ausgewirkt?
Tatsächlich hat sich bei meinen Freunden so gar nichts verändert. Einfach weil ich da also recht schnell offen darüber geredet habe und einfach viele mit ins Boot geholt habe und es eher viele auch als mutig empfunden haben, dass ich mir Hilfe gesucht habe und einfach auch mit ihnen darüber geredet habe. Und ganz im Gegenteil, also ich finde eigentlich, dass ich noch mehr gemerkt habe, wer wirklich hinter mir steht und dass die Leute einfach für mich da sind und das auch zu schätzen wissen, dass ich ehrlich zu ihnen bin. Auf meine damalige Beziehung hat sich es allerdings dann so ausgewirkt. Ich konnte zu dem Zeitpunkt, das war eben so gerade der Anfang, als es so anfing, da leider noch nicht so drüber reden und habe halt vieles so mit mir selber ausgemacht. Und mein Partner hat dann eben immer nur die Dinge gesehen, die eben nicht funktioniert haben. Also zum Beispiel der Haushalt oder dass ich halt viel auf der Couch gelegen habe, nicht gekocht habe und so. Und das fand er halt doof. Und er konnte es nicht verstehen. Aber ich habe halt auch nicht die Kraft gehabt, was zu sagen. Das ist es, also deswegen ist es halt leider damals auch in die Brüche gegangen. War für mich damals auch nicht so einfach, aber mittlerweile ist es eigentlich auch nochmal ein wichtiger Schritt gewesen für mich, um irgendwie da rauszukommen, um halt mich auf mich zu konzentrieren und dann für mich was zu verändern.
Und dann habe ich hier noch eine letzte Frage aufgeschrieben von Melina. Wie reagierst du, wenn dich jemand negativ darauf anspricht? Also hattest du das schon mal, dass dich irgendwie jemand negativ darauf anspricht?
Tatsächlich gar nicht. Nee, gar nicht. Also sogar auf der Arbeit oder so. Also ich musste denen das ja dann damals auch erzählen mit der Reha, dass ich weg bin, weil ich mir so gedacht habe, naja, sonst spekulieren die nur, wenn ich 5 Wochen weg bin. Und ich glaube, spekulieren hätte ich schlimmer gefunden, wenn die dann so, ja, vielleicht ist er irgendwo in der Psychiatrie oder keine Ahnung. Und ich habe gedacht, boah, wenn ich lieber von Anfang an ehrlich bin, dann kommt da auch nichts Schlimmes. Und so war es auch. Also einfach einen offenen Umgang mit gepflegt. Und von daher hatte ich noch nie so schlechte Erfahrungen.
Dann waren es auch hier die Fragen, die wir von euch gestellt bekommen haben. Deswegen hier nochmal ein großes Dankeschön für die Fragen und Laura, auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich freue mich extrem, dass wir hier im Podcast aufnehmen konnten. Deswegen Dankeschön. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich habe euch lieb und wir sehen uns bis zum nächsten Podcast. Bye!